Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für dich mit Nico Backspin. Heute ist der Stand-Up-Comedian und Podcaster Till Reiners zu Gast. Angefangen hat's mit 16, als er Samy Deluxe in der Columbia-Halle das erste Mal live gesehen hat. 20 Jahre später sieht er ihn wieder live und der Kreis schließt sich. Till erzählt, warum Rap für ihn schon immer ein Soundtrack verschiedener Lebensphasen gewesen ist und seiner Meinung nach sogar große Ähnlichkeit zur Comedy-Branche hat. Welche Rapperin er neben Samy Deluxe feiert und wie er der Rap-Szene allgemein gegenübersteht, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß!
Hallo Till, vielen Dank für deine Zeit.
Hey Nico, freut mich sehr, dabei zu sein.
Was ist Rap für dich?
Ja, also ein großer Teil meines Lebens.
Ach wirklich?
Ja, würde ich schon sagen. Also habe ich dann wieder gemerkt, ich war neulich auf einem Konzert von Lol Kana. Kennst du den?
Ja, ja klar. Ne?
Ja. Kennst du eh alle. Ja, du kennst sie alle. Und da habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie schon, das ist immer noch, das passt immer noch. Das ist immer noch so meine Musik tatsächlich. Die ist, erstaunlicherweise könnte man ja denken, das ist vielleicht so Musik, die schlecht altert. Ja, also man hört so, wenn man Kind ist, hört man Hip-Hop und dann entfernt man sich irgendwann davon. Und das ist, ging mir eigentlich mit anderen Musikrichtungen so. Und Hip-Hop ist irgendwie immer geblieben. Das habe ich mir immer so ausgesucht.
Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Das war der Grund, warum du am Ende hier bist, damit wir uns über das unterhalten können, was meine große Liebe ist und ja offensichtlich auch deine.
Ja, kannst voll.
Kannst du mir denn bei dir so den ersten Kontakt beschreiben? Also
ja, wer? Kann ich.
Aber ja. Vorbereitet ist ja aber, sehr gut.
Ja, ich bin mega vorbereitet. Endlich kann ich es mal loswerden, weil man kann das ja sonst nirgendwo teilen. Ja, das ist ja. Und vor allen Dingen, ich sehe aus wie ein braver Junge. Ich glaube nicht, dass man denkt, also ich sage immer, ich höre super gerne Hip-Hop und alle denken sich, ja. Und das ist aber wirklich so. Ich höre fast nur Hip-Hop. Und ich würde schon sagen, so drei Viertel meiner Zeit. Und auf jeden Fall, erster Kontakt, ich war 16, lass es 17 gewesen sein, Columbia-Halle hier in Berlin, Samy Deluxe. Da hat's angefangen. Krass. So der Klassiker. Der Klassiker und Samy, muss man wirklich sagen, wahnsinniger Live-Künstler. Also, das war richtig gut. Das war richtig wie von Platte. Wie von Platte hat er gerappt.
Ohne da jetzt ins Privatleben zu sehr ins Detail zu gehen, aber war Grüne Brille dein Einstiegssong oder war es dann doch die Rap-Skills, die dich geholt haben?
Ich glaube, ich fand das voll cool mit Grüne Brille und so dieser Style und so, das fand ich alles geil. Ich habe gar nicht so viel gekifft tatsächlich, aber ich fand das trotzdem gut, weil es verboten war. Das ist ja klar. Das, ja. Das war grundsätzlich, ich sag mal so, wenn ich es gekonnt hätte, ich hätte gern mehr gekifft, aber ich habe es gar nicht so gut vertragen. Und das fand ich gut und ich fand das Samy Deluxe Album auch gut, ich fand das davor gut, was war das denn nochmal? Die Grüne Brille EP und dann gab es aber noch so eine, was war denn das Album?
Samy Deluxe.
War das erste Album?
Ja, genau. Davor gab es Dynamite Deluxe.
Genau. Davor gab es Dynamite Deluxe. Und hieß das auch Dynamite Deluxe?
Ich glaube, das hieß, warte mal. Oh, jetzt du hast mich auf dem Schiff. Oh, jetzt hast du mich schon so lange her. Ich glaube,
das. Genau, aber auch das davor mochte ich sehr. Und dann war ja so ein bisschen, als das Samy Deluxe Album dann rausgekommen ist, dann war das ja so ein bisschen, also ich glaube, das ist so ein bisschen so wie bei Tokotronic, das K.O.K. Album. Das war eine andere Referenz. Das ist so, wo den Leuten so vorgeworfen wird, du hast dich so verändert. Das ging bei Samy Deluxe relativ schnell, glaube ich. Und das war dieses Album. Das war so ein bisschen mainstreamiger. Das habe ich aber auch sehr geliebt.
Ich weiß es wieder. Kurz nachgeguckt, Deluxe Sound System.
Sound System.
Aber wenn man mit den Classic Files und Pures Gift Maxi eingestiegen ist, dann war es noch einen Tick früher. Damit hat da alles angefangen. Das ist eine lustige, aber Basis, die du so beschreibst. Wir reden dann auch von den frühen 2000ern bei dir, ne?
Absolut, genau. Frühe 2000er, Ende 90er, würde ich sagen, genau. Da war ich dann, also ich bin 85er Jahrgang, genau, 14, 15, 16, dann geht's halt so los. Ja, genau.
Und waren sie Freunde oder wer hat dich damit in Verbindung, wer hat dich versaut quasi für die Eltern?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein bisschen die Freunde, aber wir haben dann einfach, alles gehört, was uns in die Finger gefallen ist. Und dann, das lief ja auch im Radio. Das war ja crazy. Das war ja so die goldene Zeit des Hip-Hop, des Deutschrap oder so, oder? Kann man so, oder so der erste Schub, sagen wir
genau,
mal.
Genau.
So die erste Welle.
Die erste große goldene Welle, Freundeskreisbeginner, ne? Samy Deluxe. Das ist auch etwas, womit ganz, ganz viele aus der Generation dann auch damit eine Verbindung behalten haben.
Total. Also immer noch. Genau. Freundeskreis, dann hatten wir da war ja noch böse. Dann haben wir Kool Savas gehört, das durfte man nicht sozusagen. Das war ganz fies, hat er gerappt. Und das fanden wir natürlich auch toll und aufregend und ja, weil das so verboten war. Und dann bin ich aber irgendwie immer dabei geblieben.
Kannst du ein bisschen schreiben, in was für, ich formuliere es mal so, Verhältnisse, in was für einer Gegend du aufgewachsen bist, wie dein Umfeld so war, wie da auch quasi die Akzeptanz von Hip-Hop im Ganzen war? Also bist du in einer Szene aufgewachsen, ja, oder warst du eher Alien mit dem, was du da gefeiert hast?
Ja, also ich bin aufgewachsen in Geldern. Das ist so ein Ort, ja, der ist wirklich, der ist nicht so besonders charakteristisch. Der ist nahe der holländischen Grenze, ist in NRW. Man fährt so eine halbe Stunde nach Duisburg oder nach Krefeld. Und das sind dann so die richtig großen Städte, so, da, wo man hin muss. Also man fährt ein bisschen. Das ist ein 30.000-Seelendorf. Da bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Es ist eher eine konservative Gegend, würde ich sagen. Sehr landwirtschaftlich geprägt. Also es ist wirklich, also es hat mit Hip-Hop gar nichts zu tun. Es hat mit Hip-Hop null zu tun. Aber trotzdem, es waren schon immer noch die 90er. Das heißt, auch da haben alle Baggy getragen. Das durfte ich nicht, weil meine Eltern gesagt haben, das ist daneben. Und es war super teuer. So eine Dickies-Hose kostet ja super viel Geld. Ich habe einen Carhartt-Pulli an. Heute kann ich es mir leisten. Heute kann ich mir selber diesen Pulli kaufen. Ja, und das war irgendwie Gegenkultur und so ein bisschen so dieses, so ein Blick nach draußen. Das das hatte natürlich null mit Geldern zu tun und gerade deswegen war es irgendwie geil. Also das mochten wir schon alle. Das war schon Teil von Mainstream-Kultur, würde ich sagen. Also zumindest, dass man so aussah. Ich weiß gar nicht, ob die alle Rap gehört haben, aber die sahen so aus, als würden sie Rap hören.
Journalistisch spitz, finde ich, bin ich dann an dem Punkt, wenn wir von Rap-Musik sprechen und von Hip-Hop als Kultur. Hast du Hip-Hop als Kultur wahrgenommen oder war es die Rap-Musik, die dich quasi festgehalten hat?
Ja, ja. Nein, es war vor allem Rap. Ich habe das andere nicht so mitgekriegt. Da merkt man dann doch Gelder, ne? Also das ist dann, also da hat keiner gebreakt oder so oder gesprüht oder so. Nee.
Haben dann wenigstens Leute gerappt?
Ja, ist tatsächlich. Also da gab es einen, der hatte Kontakte zu Taktlos. Okay. Sagen wir mal so. Und Taktlos sagt dir doch was, oder?
Ja, logisch.
Ja, natürlich. Ja. So, das war sozusagen die größtmögliche Nähe war das. sozusagen.
Und,
ja.
Und wie stand es da um Till MC?
Ah nee, ich habe irgendwie relativ schnell gemerkt, dass ich das gar nicht kann. Ich habe das irgendwie mal ausprobiert.
Ja, stark.
Und dann habe ich gemerkt, oh, boah, so auf dem Beat und so, das ist irgendwie, das kann ich nicht so gut. Sonst würde ich nämlich sagen, es gibt schon eine krasse Nähe so zu Stand-Up-Comedians und Hip-Hop. Das ist nicht so weit entfernt. Also ich meine, ja, im Rap suchst du Punchlines und okay, du suchst halt Reime. Das Geile ist bei mir, ich brauche keine Reime, aber genau so muss ich ja danach suchen, was ist funny? Und genauso wie jemand, der schreibt, sucht nach einem vernünftigen Reim und nach einem geilen Reim, noch nicht gehörten Reim, suche ich nach einer neuen Perspektive und nach einer überraschenden Wendung. Also es ist schon nah dran, würde ich sagen.
Ah, voll, deswegen wäre ich fest davon ausgegangen, dass wir noch irgendwie alte Aufnahmen auf Tape von dir irgendwie jetzt hier einspielen könnten, weil es eine Verbindung
gibt. Zum Glück nicht.
Nee, aber offensichtlich ja nicht, ne? Aber kannst du schon so beschreiben, welche Rolle das gespielt hat? Du hast ja schon selber gesagt, so ein bisschen das Fenster nach draußen. So, das ist das eine und dann konsumiert man das.
Mega. Aber, ja, das war eine ganz andere Welt, so, ja.
Und welchen Impact hat es in deinem Alltag wirklich für dich? Also war das dein Alltag? War das dein Leben? War das auch die Anti-Haltung zu deinen Eltern oder dem Drumherum?
Ja, das war schon eine Anti-Haltung, so grundsätzlich diesem Ort gegenüber, würde ich sagen. Also das war schon eine, also das war jetzt nicht so, also wenn du so in der Pubertät bist mit 14 oder so, dann gibt es halt geilere Orte als den, würde ich sagen. Also dann willst du nicht in Geldern sein. So. Und dann willst du da raus. Und wie gesagt, es war halt eben auch eine konservative Gegend. So, das war nicht so mein mega Zuhause. So, und das war die Musik dazu irgendwie. Die Musik, die irgendwie versprochen hat, ja, wir sind hier in New York, Digga. so ein bisschen, ne? Und irgendwie alles ein bisschen cooler und irgendwie Leute, die versucht haben, ja, sowas selber zu erfinden einfach. So eine Art Coolness, die es einfach in Deutschland ja nie gab.
Ja, ich kann 100% davon auch so nachvollziehen, gerade auch je weiter man weg vom Kern ist, dass ja trotzdem einen ähnlichen Effekt hatte. Also entweder du hast mitgemacht oder du warst dran oder diese Coolness hat einfach dein Leben verändert, weil es das so nicht gegeben hat. Was natürlich aber auch vor allem in der Zeit dazu geführt hat, dass es auch noch eine klärere Abgrenzung gab zu cool oder nicht cool. So, also, ich kann mich daran erinnern, dass es recht wenige auf meiner Schule und in meinem Umfeld gab, die sich mit der Kultur auseinandergesetzt haben. Dementsprechend waren wir immer aus wie die Aliens. War es für dich peinlich, Rap zu hören? Keine Ahnung, auf der Schule, im Freundeskreis, im Familienkreis? Musstest du dich irgendwie dafür rechtfertigen?
Also ich glaube, meine Eltern mochten und mögen das bis heute nicht. Das haben die gar nicht gecheckt. Also was das soll.
Und wir reden da von Samy Deluxe, ne? Und nicht von dem, was dann alles noch gekommen ist.
Genau, ja, voll. Also super, das ist ja, aber einfach so von der, also ich glaube, die haben sich gar nicht so textlich, das fanden die gar nicht so, das haben die gar nicht so mitgekriegt, was es da noch so gab. So an Abgründen, sag ich mal. Sondern die fanden das einfach so musikalisch als Genre überhaupt nicht, also die haben das gar nicht, also die haben, für die waren halt die Beatles eine Revolution. Und dann ist es halt, dann ist natürlich Rap die Revolution der Beatles sozusagen. Oder, ne, also das, was da neu ist, und das haben die halt nicht mehr gecheckt. Die waren dann so, also die reden ja nur. Also die reimen, ist ja so Sprechgesang, ist ja gar nicht mehr richtig Musik. Ist ja keine richtige Musik. So, und ja, das war dann so deren Einstellung, aber das habe ich mir irgendwie. Das fand ich dann, also ich, das war auch nicht so richtig Rebellion oder so, es war einfach, ich fand das einfach gut. Das zu hören und es war, und ich habe, das hat mich natürlich nicht abgeschreckt, wenn meine Eltern das kacke fanden, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe da was Eigenes, was für mich gefunden.
Und wie war das auf den Straßen von Geldern? Musstest du dein Rap verteidigen?
Nee, gar nicht. Ich glaube, ich war eher dann so, also dann, dass Leute so ganz krassen Rap gehört haben, so Frauenarzt und so.
Die Berliner Tapes, die dann schon gekommen sind.
Ja, ne? Die Berliner Tapes, also irgendwie so richtig, ja, also es ist schon so Dinger, die man mal so hört, aber wo ich dann immer denke, ja, das ist jetzt schon, ja gut, ey, das ist jetzt nur noch frauenverachtend. Ja. Und, ne, also da war jetzt einfach nur noch böse und boah, krass böse. Und das habe ich dann eher, also es war dann irgendwann nicht mehr so meins. Also das war da nicht, also habe ich jetzt nicht, das habe ich mir natürlich angehört und na klar, das ist natürlich erst immer neugierig, alles böse und verboten, aber das war jetzt nicht meine Welt.
Gibt es denn so Künstler, die dich begleitet haben dein ganzes Leben? Du hast ja selber gesagt, das ist bis heute Teil von dir.
Ja, also ja, tatsächlich war ich bei Samy Deluxe zweimal und ist wirklich so 20 Jahre später. Einmal in der Columbia-Halle und 20 Jahre später bei einem Freestyle-Special im Schlachthof in Bremen. Und das war mega.
Normalerweise macht man es ja andersrum.
Ja, genau. Ja, voll. Normalerweise macht man es andersrum, aber Samy Deluxe kann das auch wie kein Zweiter, muss man sagen. Das war einfach ganz schön geil. Und ich habe so gedacht, ach krass, also so komisch man sich dann so Beziehungen aufbaut, ne, als würde er mich kennen, aber man, es fühlt sich ja dann irgendwie so an, ne? Also wir haben uns irgendwie so mal kurzzeitig so ein bisschen aus den Augen verloren, aber dann war ich halt wieder da, sozusagen bei ihm, und habe dann gemerkt, ja geil. Also wir haben uns irgendwie beide verändert, aber beide so, also das passt wieder, lustigerweise. Das ist irgendwie, also ja, fand ich krass. War überhaupt nicht so ein, ah ja, früher habe ich das ja gehört, sondern, ah ja, jetzt sind wir hier. So, ja, jetzt sind wir hier 20 Jahre später.
Finde ich spannend, gerade weil Hip-Hop sich ja dann doch seitdem, auch den Punkt, wenn wir das, diese erste große Welle in den 90ern, 2000ern beschreiben, seitdem in 20 Jahren krass entwickelt hat. Und wenn wir heute die Vielfalt und die Speerspitzen, die es da gibt, alle beschreiben, die in den letzten Dekaden gekommen sind.
Ja,
das ist ja auch die Gefahr, dass wenn man dann nicht so drin ist, dass es einen verliert, dass man keinen Bock mehr hat, dass man irgendwas nicht fühlt. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass so die Berliner Sachen, die waren ja ein bisschen zu doll. Diese Tape-Sachen, die 2000er gekommen sind, wo die Frauenarzt und dann auch irgendwann die Agrowelle gekommen ist und das alles immer härter geworden ist.
Ja, genau.
War das auch so, dass dich da, also dass du das alles nicht so gefühlt hast?
Ich habe es nicht gefühlt, aber es hat mich nicht total abgeschreckt oder so. Ich habe das so mit Interesse beobachtet. Es war so, interessant, was die so machen, was da so. Ich habe das erstmal, ich habe das relativ, ja, ich habe das nicht so verurteilt. Ich habe mir das einfach sehr so angeguckt einfach. Aber was machen die jetzt so? Also ich habe dann irgendwann gecheckt, ah ja, das sind einfach so natürlich so Wellen einfach. Also das ist ja so das erste Mal, dass man dann überhaupt, oder das war für mich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie sich Musik verändert, wie das, dass es so Trends folgt, dass die sich dann wieder untereinander gegenseitig abgrenzen wollen, dass sie wieder was Neues machen wollen, dass es wieder Gegenbewegungen gibt und so. Und dann fand ich das spannend einfach zu sehen. Und dann habe ich natürlich dann irgendwann so später dann so Flair-Interviews geguckt. So, weißt du? Weil ich so denke, ah ja, das ist irgendwie so spannend, dass auch alle so total selbstreferenziell sind und gar nicht im schlechten Sinne, sondern dass alle sehr doll wissen, wie die anderen so sind und gucken, wie positioniere ich mich denn da so mit meiner Kunst und auch so, meinetwegen dann auch so leicht marktwirtschaftlich, da war ich mal so auf dem Markt, ja, wo ist denn so meine Nische und so. Und das finde ich aber ganz faszinierend, dass die da so ehrlich drüber reden und ich fand das dann auch immer irgendwie viel ehrlicher, weil allen eigentlich klar war, ja, wir wollen hier auch Kohle machen, das ist uns auch wichtig. Und das fand ich eigentlich eher sympathisch. Das fand ich nie, also das fand ich, also in seltenen Fällen, also irgendwann als Kollege dann ausgerastet ist und so Seminare gegeben hat, okay, das war absolut drüber. Aber so grundsätzlich so der Ansatz, ey, wir sind hier und wir machen Mucke, aber wir wollen auch gerne Geld verdienen, das finde ich nochmal viel geiler als so eine, mir geht's hier vor allem um Kunst, ne? Und was ich verdiene, das ist egal. Weil das war immer so eine, das ist ja eine absolute privilegierte Sicht. Und das habe ich nie gefühlt.
Aber du hast 20 Jahre lang Hip-Hop gefühlt, offensichtlich, ne? Das heißt, du bist bis heute ja weitestgehend dran geblieben, ne? Oder hat sich irgendwann mal verloren? Ja, bist du ausgestiegen?
Nee, irgendwie habe ich dann doch immer noch so Sachen gefunden, die ich dann geil fand. Dann habe ich dann irgendwie Dendemann gefunden, genau. Und dann hat Kool Savas sich ja total nochmal verändert, fand ich. So, das war auch total spannend. Das fand ich auch gut. Und dann gab's ja immer wieder so Sachen, die dann so hochploppten und wieder eingingen und es gab immer irgendwelche Sachen, die ich gerade spannend fand. Das war nicht immer das, was gerade alle gehört haben oder Trettmann zum Beispiel. Also genau, da war ich beim Trettmann-Konzert zum Beispiel auch, weil das war ja so völlig anderer Sound auf einmal. Fand ich total verrückt. Also wirklich, fand ich richtig so, ach geil, das geht auch, das geht also auch. So fand ich super.
Das, ja. Das heißt aber wirklich, dass du nie wirklich so einen Punkt hast, an dem dich das Ganze verloren hat, ne? Also.
Nee, also ich bin manchmal dann schon irgendwie so, wo ich denke so, oh ja, okay, also, ja, ich habe jetzt verstanden, dass du es geschafft hast, ne? Also da muss dann irgendwie nochmal, ja, also du kannst halt nicht, also ich fand, das ist bestimmt toll, wenn man es geschafft hat. So, und du kannst ja auch mal ein Album drüber reden, ne? Oder auch zwei. Und auf einmal hat sich dein Leben verändert und so. Das check ich schon. Aber jetzt bitte nicht 10 Jahre lang. Also get over it. Jetzt, was ist dein Thema? Jetzt. So. Ja. Und das ist ja eine total große Schwierigkeit, glaube ich, für die meisten. Ja, was erzähle ich jetzt überhaupt? Was ist jetzt eigentlich mein Leben? Also klar kannst du dann davon erzählen, wie geil das ist in der S-Klasse, aber das hat sich ja dann irgendwann alles erschöpft und dann muss man ja dann wirklich über irgendwas Relevantes reden, was einen wirklich beschäftigt. Und das finde ich dann zum Beispiel bei Sido dann so bei dem neuen Album so total spannend, dass er auf einmal so darüber redet, wie kacke es ihm eigentlich geht.
Ja,
so.
Das ist auch das Schöne an Hip-Hop, im Ganzen als Kultur und auch in Rap als Kunstform, dass dieses sich ausdrücken, sich ständig variieren kann. Wenn du, und auch es in allen Vielfalten gibt, wenn du Bock hast, das einfach nur stupide auf die Fresse Gangster-Rap, dann kriegst du den genauso wie eine Depressions Eigenanalyse von, und jetzt rede ich hier von Sido, aber auch von vielen Künstlern, die dir quasi auch Leitfäden fürs Leben geben können in irgendeiner Form durch ihre Kunst. Und da hat, glaube ich, jeder so Songs und Momente, wo das greift. Ist es bei dir auch so, dass dir Rap irgendwann mal geholfen hat, inhaltlich oder durch das Gesamtpaket oder so in deinem Leben?
Ja, ich glaube, immer wieder in so bestimmten Situationen habe ich dann so gemerkt, der fühlt sich jemand genauso wie ich gerade. Man ist Ende 20 so ein bisschen verloren, weiß nicht, wohin man will. Und dann gibt's dazu gibt's ja wohl ein paar Songs. Ja. So, ne? Und oder eine Beziehung ist gerade vorbei, so, also doch schon, total. Und irgendwie, kommt gerade in Berlin an, ist komplett überfordert. Und dazu gibt's eigentlich immer einen Soundtrack. Also man kann ja ich könnte schon sozusagen zu bestimmten Lebensphasen gibt's immer einen Soundtrack dann bei mir, würde ich schon sagen. Also als dann irgendwie so das Casper-Album rausgekommen ist, da weiß ich noch genau, was das für eine Zeit war. Oder als dann so Stadtaffe rausgekommen ist, weiß ich genau, was das für eine Zeit war. So, ne? Oder Chima, oder kennst du noch Chima?
Ja, klar.
Heißt der Chima, ne?
Ja, Chima.
Oder?
Chima.
Genau. So, das weiß ich auch noch. So, also da gibt's dann immer so, ah ja, krass, da war ich in der Wohnung. Da gibt's das Bett, ah, da war dieses kleine Zimmer. Ah ja.
Gibt's dieses eine Album? Dieses eine Besondere für dich?
Nee, ich war immer schon eher so ein Track-Hörer. Also doch, das stimmt nicht ganz. Also es gibt schon zwei Sachen. Also das Treppmann-Album fand ich schon killer. Mhm. Das war so, weil das so aus einem Guss ist. Das kann man richtig gut hören von vorne bis hinten. Das fand ich sensationell.
100%.
Und auch das von Loyal Kana. Das fand ich richtig gut.
Das wäre nämlich so die nächste Frage. Wir haben viel über Deutschrap bisher gesprochen. Es ist aber nicht nur Deutschrap, den du quasi konsumiert oder für dich entdeckt hast, oder?
Mhm. Nee, ich habe so die Klassiker gehört, aber ich habe da viel weniger Ahnung, muss ich sagen. Und ich habe da immer viel weniger auf die Texte gehört. Ich fand die Beats dann halt noch geiler. Mhm. Und das war dann irgendwann immer noch dicker produziert und so. Und das klingt dann einfach nochmal so, ja, groß einfach. So. Und Jay-Z. Ja, Jay-Z halt. So, geil, natürlich. So habe ich das immer gehört. Aber das war nie sowas, das hat mich deswegen nicht so gecatcht, weil ich auch. Da habe ich nie so hingehört und das war, die reden ja immer sehr, die rappen ja immer sehr im Slang. Jetzt kann ich ein bisschen besser Englisch, jetzt verstehe ich es mehr. Jetzt verstehe ich die Lieder von damals so. Aber früher habe ich das überhaupt nicht gecheckt. Ich habe auch nicht gecheckt, dass es ja theoretisch, dass mir der Englischunterricht was geben könnte, weil ich das dann checke. Weißt du, so denkt man irgendwie nicht, sondern es ist, oh, es nervt und dann gibt's halt so Mucke, die man nicht versteht. Ja, egal.
Ich hab durch wahrscheinlich mehr Englisch durch Rap-Texte gelernt als durch den Unterricht, ist mir aufgefallen.
Ja, wow. Ja.
Und auch andersrum, aber viele
Rap-Texte. Ja, das würde ich ihr auch gerne sagen. Das ist natürlich ein smarter Move.
Ja, genau, aber andersrum auch durch Rap-Texte viel englische Sachen mitgerappt, über die ich erst, und da hatte ich gerade auch vor kurzem in ein Gespräch dazu, über dann Jahre später erst verstanden habe, was ich da eigentlich als Jugendlicher vor mich hingerappt habe auf Englisch.
Ja.
So bestimmte Begrifflichkeiten, so wie
der
Begriff OPP beim Naughty by Nature Song. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, worum es da geht.
Mhm.
Spoiler ich an dieser Stelle auch nicht. Sucht es euch selber raus. Aber es ist so oder so immer, weiß ich nicht. Also ich mag die Kultur auch deshalb, weil es immer so ein Lebensratgeber ist und gleichzeitig auch ein Kompass und du überall immer was für dich kriegen kannst. Du hast beruflich ja dann irgendwann einen Weg gemacht, der nicht Rap war. Wir haben ja auch herausgefunden, dass du keine Rap-Karriere angestrebt hast, relativ schnell. Hast du aber beruflich mit Rap Berührungspunkte gehabt in deinem Leben und vielleicht hast du auch manchmal gesucht oder so? So mit Rap und Rappern zu arbeiten?
Nee, gar nicht, ehrlicherweise. Ich habe die immer so aus der Distanz beobachtet und für mich sind das immer noch so die Stars von früher. So einfach. Ich habe zum Beispiel neulich mal, und das Geile ist, ich habe die auch nie, bis auf diese Interviews, die man dann halt so kennt und so, ne? Aber ich habe jetzt nie so ganz mich jetzt nie so richtig mit denen beschäftigt, was sind das eigentlich für Leute? So, und ich habe irgendwann mal ein ganz langes Interview mit Kool Savas gehört und das bei Linda Zervakis. Und das war ein richtig gutes Interview. Und ich habe so gedacht, ach krass, wir teilen sogar irgendwie sowas. Da habe ich mich nicht vertan. Das ist echt ein guter. So, das ist echt ein, ja, also das ist ja schon, wenn du nur die Mucke kennst, du weißt nicht, also du interpretierst ja viel. Du hast ja, das ist ja eine Projektionsfläche. Du hast so eine Idee von jemandem, wie jemand sein könnte, aber du weißt ja nichts. So.
Ich verstehe, was du meinst.
Und weißt du, und du hast immer so eine Kunstfigur und denkst dir, ah, wenn die Kunstfigur von dem so ist, dann ist ja die richtige Figur wahrscheinlich so. Ja, aber keine Ahnung, ne? So. Und das hat mich echt beeindruckt und hab so gedacht, ach ja, das war gar nicht so verkehrt, mein Eindruck. Ja.
Es gibt ja auch den nächsten Punkt mit, dass man seine Idole nicht treffen sollte, weil die dann eventuell zerstört werden. Ist das ein Grund? Voll. Ist das ein Grund, warum du das eventuell nicht gemacht hast?
Ja, ich wüsste nicht, was ich denen sagen soll. Also ich war in Venedig, richtig komisch, und da am Flughafen, und dann war das Samy Deluxe Also man sieht halt sofort, also ich war auf dem Klo. Da war, das war halt so, also, und Samuel Deluxe ist eine Erscheinung, ne? Der ist schon so 1,90 und richtig breit auch. So, echt eine Kante so. Und es ist klar, Samuel Deluxe. Ist auch der einzige Schwarze hier. Also er ist, also weißt du, ist so richtig so, also er kommt rein und ist nicht so, dass man überlegt, sondern es war jetzt klar, wir pinkeln hier gerade zusammen. Und dann habe ich überlegt, ja, sage ich jetzt was? Und dann ist es, dann habe ich gesagt, nee, also was soll ich denn sagen jetzt? Ich habe, aber irgendwie cool. So, er hat mich dann gefreut und das war's.
Du hast ja mal beim Talkomat mitgemacht und hast dich da OJ Kimo gegenüber gesehen. Kannst du ihn vorher?
Nee, ich habe erst dann gecheckt, dass mir das schon drei Leute seine Mucke empfohlen haben. Und ich habe dann immer, und ich habe dann erst die nachgehört, sozusagen.
Ist es cool für dich gewesen, da jemanden mal zu treffen? Oder greift da diese Formel von, ja, irgendwie wäre es schön, eine, diese kleine, ich spüre bei dir so einen kleinen Distanzgraben, den du dir beibehalten hast, um dir vielleicht auch deinen Hip-Hop-Kosmos nicht kaputt zu machen, dass du
Nee, das war schon geil, weil der ja auch gerade erst, oder zu dem Zeitpunkt, es ist auch schon 3 Jahre her oder so, ne? Und gerade, also das ist immer so, Leute sagen auch über mich, ich habe gerade angefangen, ne? Ich mache das auch schon seit 15 Jahren. So, aber so gefühlt gerade angefangen. Ich glaube, der macht das auch schon super lange, schon seit 10, 12 Jahren. Aber so ein bisschen, er hat gerade so einen Durchbruch und so, ne?
Mann beißt Hund kam erst danach, genau.
Oder? Genau. Ja, genau. Aber ich glaube, so der, so, er hatte schon Hit-Track und dann kam halt das Album. Oder?
Ja, also Hit-Riff, also man konnte sich ziemlich früh bei ihm darauf einigen, dass alles, was er gemacht hat, dass er ziemlich, ziemlich krasser Motherfucker ist. Und dann kam na, Anfang 22 Mann beißt Hund und dann waren sie halt auf einer Kirche, hat einen Klassiker geschaffen. So,
genau.
Das sieht man dann auch vor Bühnen, auf Festivals, wenn man dem zuguckt. Jetzt bist du ja definitiv ein Rap-Fan. Hast aber ja auch beruflich dann irgendwann schon Weg gemacht, der dich natürlich auch zu einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens macht, in welcher Bubble und wo auch immer. Es hätte dir ja den Raum gegeben, dass du trotzdem jedes Jahr auf dem Hip-Hop-Festival, auf dem Campingplatz hättest gehen können, um ordentlich die Sau rauszulassen. Und das hätte man in deiner Poetry Slam-Bubble vielleicht gar nicht mitgekriegt. Hast du das gemacht?
Also, nee, habe ich nicht. Und, aber... Also erstmal, ich bin nicht in der Poetry Slam Bubble mehr.
Ich rede von damals.
Hast du recht. Und ich muss gleichzeitig sagen, in dieser Bubble ist das, das hören vielleicht Rapper nicht so gerne, weil sie denken, dass sie ganz was anderes sind und die Bad Boys. Aber alle hören Rap da. Also wirklich alle. Das ist sowas von safe.
Okay. Ja, also, heißt aber zu deinen guten Poetry Slam Zeiten wäre so eine Gruppenfahrt zum Splash schon theoretisch drin gewesen.
Absolut, total. Und ich würde fast sagen, das ist das Splash eine der wenigen Festivals, die noch keine Poetry Slam Section haben.
Ja, genau.
Also ich war wirklich auf vielen Festivals schon, wo es dann nebenbei noch so ein Zelt gibt mit irgendwie, und heute machen wir hier einen Slam. Tatsächlich. Ja, das ist wirklich so. Aber ich finde, natürlich ist der Ursprung, und auch das werden die wahrscheinlich oft nicht gerne hören, schon der gleiche, ne? Also das sind Leute, die reimen. So, das ist, also ich glaube, daher kommt auch manchmal so, dass man nochmal extra doll sagen will, dass man richtig krass männlich ist, ne? Weil es ist ja immer noch so mega Hip-Hop-Domäne, und bei Frauen dann in der Gegenbewegung, die wollen ja auch sagen, dass sie mega krass sind, aber sind Frauen und mega krass, so, weil man ja eigentlich reimt. Also man ist einfach so, ne, man sucht ein Wort und guckt dann auf ein anderes Schönes dazu passt. So, ne, das macht man ja. Und das ist natürlich nicht so weit entfernt voneinander, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, das stimmt.
Ich bin, oder? Also ja, schon. Also
ich,
ja.
Ich sehe da auch.
Also, und ist natürlich thematisch und styletechnisch und so anders. Und ich würde jetzt nie sagen, oh ja, also Slam-Texte klingen selten wie Rap, aber gibt's schon auch, so tatsächlich. Also Laurin Buser zum Beispiel, der auf der Platte ist, auf der Unplugged-Platte Sam Deluxe ankündigt, ist ein Slammer und der rappt halt auch. Also es gibt schon Überschneidungspunkte, so auf jeden Fall.
Wäre die Henne-Ei-Frage, die man sich hier stellen könnte, ob die Poetry Slam Szene in Deutschland so durchgedreht ist, weil Rap da war. Oder andersrum, aber das ist eine offene Frage.
Nee, ich glaube einfach nur, weil Kulturwissenschaften da war. Also irgendwas mussten Kulturwissenschaftsstudentinnen ja auch cool. Nein, das ist ein bisschen gemein. Nee, das war, also das ist ja schon auch eine Kultur, die auch in den USA entstanden ist, ja, so vor 20, 25 Jahren und Spoken Word und so. Ich weiß nicht, das hat, war auch, ja, das ist, hat sich so parallel entwickelt, glaube ich. Ja.
Hast du noch irgendwelche solche Ziele eigentlich, die du so für dich ganz persönlich so rap-technisch, weil du warst ja offensichtlich noch nicht in den Favelas auf dem Splash campen. Gibt es von dir aber so persönliche Wünsche noch, die du hast?
Boah, Nico, das ist aber echt ein Albtraum von mir. Also wirklich, also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch mal im Zelt da noch mal groß, die Sonne scheint rein, wacht verkatert auf.
Ich war nie in meinem Leben zelten und ich werde es nicht tun. Schon gar nicht auf dem Festival, auf gar keinen Fall. Könnt ihr knicken, Leute.
Abgefahren. Du warst nie auf dem Splash, oder was? Doch.
Ich war 20 Jahre lang jedes Jahr auf dem Splash, aber ich war in die Zelten, ja, auf dem Splash.
I see. Und bist du dann immer ins Hotel oder
ja,
was?
Ja, selbstverständlich. Aber immer
mir geht's wohl zu gut.
Hotel, Pension oder irgendein Apartment um die Ecke, aber auf gar keinen, ja, okay, Fall Zelten. Auf gar keinen Fall.
Ja, verstehe ich. Nee, wäre jetzt auch nicht mehr so mein Ding. Nee, ich würde gerne noch ein paar Leute sehen. Ich weiß gar nicht wen so, aber ja, also ich bin auch noch mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Was es da Neues gibt. Also das finde ich wirklich interessant, wie da so eine, weil ich glaube, jetzt langsam hat man jetzt so alles durch, oder? Mhm. Wie ist so deine Einschätzung? Du bist ja viel mehr dran auch und so. Ich höre ja immer so partiell und dann, ich höre schon viel Hip-Hop, aber ich bin überhaupt nicht, habe überhaupt nicht so einen guten, breite Perspektive, wie du wahrscheinlich hast. Hast du das Gefühl, man ist jetzt so ein bisschen so thematisch am Ende oder da ist irgendwas durchgespielt oder wie, was jetzt mal, wenn du jetzt kurz mal so sagen müsstest, was ist jetzt gerade so der Status von Deutschrap? Was würdest du sagen?
Durchgespielt ist es subjektiv für einzelne Personen. Also bei mir ist es so das Interview-Game durchgespielt, ja. Aber das Schöne an Rap ist, und das merke ich immer, es ist so ein Wellen, auch mittendrin, ich kriege ja schon alles mit, aber auch da bin ich dann mal gelangweilt, ja, genervt, dann gehe ich mal auf Französisch oder Englisch, mhm, UK, USA, was auch immer. Aber ich entdecke jedes Mal immer wieder neue Sachen. Und da bin ich jetzt auch gerade wieder dabei, dass ich so merke, wie sich Bubbles entwickeln, die eine gewisse Energie haben, die mir nahe ist, obwohl ich, mhm, schon alles gesehen und alles gehört habe. Und das mag ich an der Kultur, weil es sich immer wieder neu entwickelt und wir nicht genau wissen, wie das aussieht. Und totgesagt wurde es auch schon 5-mal und nicht ernst genommen. Und am Ende müsste man sie auf jeden Fall immer wieder ernst nehmen, weil sie dann wieder was anderes verändern. Und das ist das Schöne an der, und auch wenn Prinz Pi mir das mal um die Ohren gehauen hat, Remix-Kultur, mhm, Hip-Hop für mich das Entscheidende ist. So.
Ja.
So, du kannst es nicht aufhalten. Es gibt ja keinen eigenen Kern, außer das Bewusstsein darüber, dass du aus allem, was du siehst, etwas machst. Und deswegen wird es sich, mhm, immer wieder neu entwickeln.
Ja. Ja, also das finde ich, ja, ich glaube auch, also ich glaube nicht mehr, dass man, also das ist ja Quatsch. Das ist so ein bisschen so wie zu denken, ah, jetzt, wo Leute Fernseher haben, ist das Kino weg. Also es ist ein Genre, das immer existieren wird. Also das ist mir auch, also genau. Deswegen finde ich es ja spannend. Also genau deswegen, weil ich denke auch so, ah ja, okay, wir haben jetzt aber einmal die ganze Ich hab viel Geld-Nummer. Die haben wir richtig doll ausprobiert jetzt. Mhm. So, und die wird ja auch immer noch Bestandteil sein von Hip-Hop so und von Rap. So, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist. Also das ist ja schon eher so eine Upcoming-Kultur, also so, das, also klar, das machen auch Ärztekinder, so, aber ich mochte auch immer, dass es so, dass man schon gesehen hat, ist von Leuten, denen geht's vielleicht finanziell nicht gut, so, und die sind up and coming und die sind so, und die strugglen und die müssen irgendwie Kohle verdienen und so, und das war irgendwie für mich immer, das war mir immer näher als, lass uns doch mal, weiß ich nicht, also neben der Uni was machen, obwohl ich selber zur Uni gegangen bin, obwohl ich all das auch bin, so, aber ich mag trotzdem diese Kultur so und woraus das entstanden ist. Und das gibt's ja immer, also ist ja immer als Gegenkultur entstanden und das bleibt trotzdem Teil davon, obwohl es jetzt so Mainstream ist.
Verwunderlich bei deiner Liebe dazu, dass du selber nicht aktiv geworden bist. Für eine Zitattafel, kannst du mal sagen, ich bin kein Rapper geworden, weil?
Ich bin kein Rapper geworden, weil ich nicht rappen kann. Ich weiß, das hat viele Rapper nicht abgehalten. aber ich habe da sofort gemerkt, ich kann nicht gut auf den Beat. Das ist mir alles zu schnell. Das ist ganz schön. Man muss da ganz schön was können. Man muss da ganz schön doll üben. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich lustig bin auf einer Bühne, hat es irgendwie, klickt es sofort mehr bei mir. Da muss ich weniger arbeiten, also muss ich jetzt auch arbeiten und so, ja. Aber da habe ich nicht so ein, also da hatte ich mehr Talent als für Rap. Es gibt einfach Leute, die können sofort geil rappen auf dem Beat, die kriegen das irgendwie total hin, Reime zu finden und so. Da habe ich mich immer schwer mitgetan.
Ich habe einen kleinen Steckbrief, den ich zum Abschluss mit dir ein bisschen durchgehen müsste, um nochmal zu gucken, was du gesagt hast. Vielleicht fehlt uns noch etwas, ja, und nochmal ein bisschen so zusammengefasst von dir zu hören, was Rap für dich ist. Dein erstes Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen. Bist du wann?
Ja, so 14, 15.
Dein erster Lieblingsrapper? Den haben wir heute auch gehabt.
Ja, ich glaube, das war wirklich Samy Deluxe. Ja, ja.
Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
Ja, ich fand, wie gesagt, also das sind diese zwei, das ist dieses eine, wie heißt denn das nochmal? Siehst du das? Weil da hätte ich mich vorbereiten sollen, ne? Aber so, ich glaube, das ist wirklich das erste von Loyal Kana und auch das Trettmann-Album, das Trettmann heißt, das ist schon ziemlich gut. Oder nee, das ist, es gibt DIY und Trettmann, richtig? Es gab erst DIY und dann Trettmann, richtig?
Genau, DIY
und
ist das.
Und ich glaube, ich meine das DIY, ja.
Ja.
Genau.
Der unterschätzteste Rapper.
Oh, ich muss immer denken, es gibt doch diesen einen, der so gut freestylen kann und der dann aber immer nicht das hingekriegt hat, ein Album zu machen und irgendwie groß rauszukommen. Weißt du, wen ich meine? Weil ich habe eine Zeit, genau, stimmt, ich habe auch, ja krass, ich war sogar auch bei Rapper Mittwoch manchmal. Und es gibt diesen einen, der echt gut ist. Wie heißt denn der nochmal?
Das Gute ist, du warst häufiger bei Rapper Mittwoch als ich.
Ja, okay. Es gibt wirklich so einen König von Rapper Mittwoch und der war echt ziemlich gut. Den hat Sido mal in einem Battle mit auf die Bühne geholt bei diesem Red Bull Contest, Rap Contest. Weißt du, wen ich meine?
Ja, ja. Ach man, ich bin so schlecht in dieser Szene.
Genau, nur um die Leute zu battlen.
Ja, ja, ja.
Ist er dann quasi nochmal auf die Bühne gekommen. Der hat auch gut abgeliefert. Und genau, der ist auf jeden Fall unterschätzt. Sonst, ich fand Chima tatsächlich total großartig. Ja. Und da ist ja auch irgendwie nichts mehr gekommen, ne? Oder da, also der ist irgendwie untergetaucht, dann ist er nach 10 Jahre später, kam da nochmal was und dann aber wieder nichts, wieder ganz viel nichts. Oder?
Aber wir nehmen ihn mit in die Liste auf. Und den anderen Namen, den liefern wir nach.
Aber ich rede so viel, das ist eigentlich nur so eine Steckbriefsache, ne? Aber das hat mich total fasziniert, also das fasziniert mich auch, dieses Ding, wenn du siehst, wann kriegt, also das ist eben doch, hat doch was auch mit Kunst zu tun und mit, wie ist dein kreativer Output? Das ist nicht einfach so, du kannst jedes Jahr ein neues Album machen oder so. Wenn du so merkst, ach krass, da braucht jemand mal so 3-4 Jahre, bis was kommt. Das finde ich auch spannend.
Ja, das ist generell so immer so eine Sache, dass man schon auch nicht unterschätzen darf. Also niemand kann heute sagen, er rappt und dann ist er danach Superstar. Ich weiß am Ende nicht, ob du Lars Unlimited meintest, weil der ja selber auch eine Rap-Karriere schon hatte, dann mal zu Rap am Mittwoch gegangen ist, dann aber als schon etablierter Rapper Mittwoch auseinandergenommen hat und dann aber auch von Sido auf dem Soundclash mitgenommen wurde. Wenn es der ist, den du meinst.
Ich glaube, ich meine den. Ja, ich glaube, genau. Aber er ist nicht so, aber alle haben schon immer gesagt.
Das ist kein Rapper, das ist
also ich will dem nicht zu nahe treten. Ich will dem jetzt nicht zu, also wenn er, vielleicht habe ich das auch nur nicht so prominent mitbekommen, ja, aber.
Also, keine Sorge, dazu ist dieses Format ja jetzt auch kein Expertenformat, sondern ein reines Emotionsformat.
Ja, ich hoffe, ja, gut, aber ich muss, Lars muss immer aufpassen, was man sagt.
Ja. Sag mir lieber, welchen Song kannst du noch in 50 Jahren auswendig?
Ja, oh ja, vielleicht die grüne Brille.
Sehr gut.
Es gibt von Kool Savas Till Up Joe. Ich steige erst in einen Block auf Eis, um nach einem Jahr direkt auf dich zu scheißen. Wie heißt denn der Song nochmal? Ist das Till Up Joe?
Ich glaube, das ist Till Up Joe, ja.
Ja, das fand ich auch ziemlich gut.
Ja, das ist Till Up Joe, ja. Ich versuche, das ist gerade vom Ohr. Ja, sehr gut. Okay, nehmen wir mit auf. Die zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal einen Collabo-Song machen sollten oder zusammenarbeiten sollten. Welche Combo würdest du dir wünschen?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Vielleicht Nina Chuba und KIZ.
Ist ja nicht mal so unwahrscheinlich.
Oder? Ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Naja.
Ja, aber fände ich irgendwie gut. Fände ich spannend. Oder? Stimmt, also oder jetzt, wo ich sage, es hört sich so an wie ein Track, den es schon gibt.
Ja, genau. Ich wäre jetzt mit so ja. Jay-Z und Tretman gekommen oder so.
So ah, also. Wow, ja, okay. Besserer Call. Ja.
Nein, alles gut. Was ich immer gerne wissen möchte, wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap bezeichnen? Wenn du ihn jetzt auf deiner, die Älteren werden sich in deiner Facebook-Seite einstellen müsstest oder was auch immer. Oder auf deiner sonstigen Profilseite.
Ja, ich würde sagen, eine richtig gute, offene Beziehung.
Sehr schön.
Eine richtig funktionierende, offene Beziehung.
Wie im Bilderbuch.
Der Traum aus Berlin, ja. Mit Musik ist es möglich.
Und wer ist der GOAT?
Der absolute Endboss, oder was?
Der größte Rapper aller Zeiten für dich?
Weiß ich nicht, bin ich nicht so rankingmäßig. Weiß ich nicht. Ich würde ja gerne noch mal alle, also ich mag ja schon Battle, ne? Das mag ich schon richtig gerne. Und ich fände toll, wenn man dann noch mal so ein Endgame machen würde. Dass alle noch mal müssen, weißt du? Auch Bushido wird noch mal eingeflogen. Außer Leute, die sagen, dass sie es nicht mögen. Ja, ist egal, Azad. Musst du jetzt mal ran, bitte.
Dende, wo bist du, wenn man dich braucht?
Ja, so, genau, zum Beispiel. Also das finde ich ja mega, oder? Wie geil wäre das? Oder du bist du gar nicht so ein Battle-Fan?
Ey, doch, ganz, es gab mal, jetzt wird's alt, in den 90ern, rund um Klasse von 95, danach, ich glaube, eine MC Frisch, so eine Jam. Und da haben die ganzen Deutschrap-Superstars der damaligen Zeit gegeneinander gebattelt. Das waren sie aber noch nicht so groß, aber die Eltern wären sie dann waren MC René, der damals ein das Nonplusultra war.
Ich wollte gerade MC René sagen.
Ja, keine Ahnung, mit Specs und Ferris von FAB damals noch, die haben alle gegeneinander gebattelt. Das ist sehr legendär für Leute der Zeit, ist heute unmöglich. So, das nennt man
hat MC René gewonnen?
Naja, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich ja, im Zweifel immer. Ja, ich glaube, ja, hat er sogar. Das nennt man heute dann Red Bull Soundclash und das ist dann die Variante davon. Letzte Aufgabe hast du noch. Ich brauche 3 Songs von dir für unsere Playlist.
Also, das hatte ich jetzt schon oft erwähnt, aber mag ich wirklich gerne. Und zwar Yesterday's Gone heißt das Album von Loyal Kana und der erste Track, das ist wirklich super. Der heißt The Isle of Arran.
Schöne Wahl.
The Isle of Arran. Dann von Klüse und Deichkind, auch im Bentley wird geweint. Einfach, klar, ist gerade neu raus und so, muss man mal gucken, ob man den in 10 Jahren noch hört, aber finde ich erstmal geil. Hat richtig Spaß gemacht. Die machen mir richtig viel Spaß. Ist das noch Rap? Geht das noch? Geht das noch für dich, Nico?
Die Diskussion fange ich gar nicht erst an, es geht immer.
Gut, finde ich auch. Und dann tatsächlich, wie heißt der denn? Habe ich extra, eine ganz komische Wahl, finde ich, auch von mir. Aber immer wenn ich es höre, denke ich, ja, irgendwie mag ich das total. Und zwar Showtime. Showtime von Retrogott. Ist irgendwie, also immer wenn ich das höre, das ist so gut gemacht irgendwie, das kriege ich immer gute Laune von. Und es ist genau, also es ist wirklich tight.
Ich mag alleine schon die Vielfalt, die du hier dargestellt hast. Und die zeigt, dass ich mich hier mit jemandem unterhalten habe, der weiß, wovon er spricht.
Ah, dankeschön.
Und es war eine große Freude, mit dir mal darüber zu sprechen, über das, was Rap für dich ist.
Ja, vielen Dank. Ja, es hat total Spaß gemacht. Danke.
Ja, wir wissen jetzt mehr darüber, wie es bei dir abging. Und wenn ihr das nächste Mal durch Geldern fahrt, dann stellt euch einfach vor, wie der junge Till da an der Bushaltestelle steht und mit seinen Jungs feiert. Wahrscheinlich ist es heute anders, aber so ein bisschen dieses Gefühl wird der ein oder andere da draußen nachvollziehen können, wie es damals gewesen ist.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, vielen Dank, Till, dass du da warst.
Danke dir.
Das war Was ist Rap für dich? Viel Spaß, bis zur nächsten Folge. Und Kada, was sagst du?
Ah, unterhaltsam und witzig, so wie ich es mir erhofft habe. Und auch so ein paar kleine Twists and Turns, mit denen ich nicht gerechnet habe.
Eine Sache fand ich sehr, sehr lustig. An einer Stelle habe ich in meinem Aufbau von Überleitungen ja quasi und auch um Themen einzusetzen, so von der Poetry Slam Bubble gesprochen, in der drin war. Da muss er sich sofort verteidigen, dass er da nicht mal reingehört, ne? Obwohl ich mir andersrum ziemlich sicher bin, dass als er durch Geldern war das, ne? Geldern gelaufen ist,
genau,
und quasi den Hip-Hop represented hat, das war, da war es die Geldern Bubble, in der er voll drin steckte und Hip-Hop repräsentiert hat.
Ich finde es ganz lustig, dass es sowohl bei Comedians als auch bei RapperInnen so ist, dass sie sich auf die Füße getreten fühlen, wenn man sie in die Poetry-Slam-Bubble reintut. Obwohl Comedians ja auch immer wieder sagen, genauso wie Till ja auch, dass das ja sehr viel auch mit Wortgewandtheit und Rhythmus und so zu tun hat. Also ich glaube, so schlecht war der Vergleich gar nicht, aber ihn so mit seinen Kopfhörern durch die Kleinstadt laufen sehen, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Und er sagt ja eine Sache, die ich auch immer fühle, dieses mit dem, dass Musik eigentlich ja sowieso, es gilt immer so, aber ich finde Rap, und dann kommt auch da wieder diese Brücke in diese andere Welt mit rein, dass durch diese Tiefe der Worte du überall so einen Soundtrack für bestimmte Lebenssituationen hast. Und das finde ich halt so spannend und wichtig an Rap, und ich mag das immer, wenn du das bei anderen Leuten auch siehst.
Absolut. Ich als jetzt hier Redakteurin im Hintergrund denke mir immer, das ist ein wunderbares Zitat, was man hinschreiben kann, weil es das einfach so schön auf den Punkt bringt irgendwie. Habe ich ja, genauso gesehen. Ja,
glaub ich auch. Das sind die traumhaften Zitattafeln. Das zweite Problem kann natürlich sein, ich weiß nicht, wie oft Samy Deluxe schon genannt wurde in über 50 Folgen Was ist Rap für dich? Es zeigt aber auch, Impact ist da. Schöne Grüße, Samy.
Ja, also dieser Kreis, der sich schließt mit 16 beim ersten Konzert und dann 20 Jahre später irgendwie nochmal und nicht wirklich viel hat sich verändert. Das ist auch irgendwie ein wholesome Moment, finde ich.
Ja, egal, was ihr heute von Samy Deluxe denkt, guckt euch diese Liste an und checkt mal, wie viele von ihm beeinflusst wurden, ne? In diesem Sinne.